Tschüss 2025 und Hallo 2026. Das alte Jahr ist vorbei und das neue noch ganz frisch. Ein guter Zeitpunkt also, um 2025 nochmal Revue passieren zu lassen. Trump, Merz und die Weltklimakonferenz. Das war politisch relevant im vergangenen Jahr, auch natürlich mit Blick auf die Klimakrise.
That is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill.
Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden und Gerechtigkeit gegenüber jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe.
One thing is already clear. We will not be able to contain the global warming below 1.5 degrees in the next few years.
Und das Jahr war auch geprägt von Katastrophen. 49 Hochwasser, 49 Hitzewellen und 38 Stürme. Das ist eine Bilanz. Forschende des Projekts World Weather Attribution haben von mehr als 150 Extremwetterereignissen 22 genauer analysiert und konnten für 3/4 dieser Ereignisse einen direkten Zusammenhang zum Klimawandel herstellen. Aber nicht alles war schlecht. Wir schauen auch auf erfreuliche Entwicklungen und zu jedem Rückblick gehört ein Ausblick. Was wird 2026 wichtig? Das alles bespreche ich mit meiner ARD-Kollegin Katharina Wilhelm, die umfassend dazu recherchiert hat. Und mit Claudia Kempfert vom DIW in Berlin ordnen wir unter anderem aktuell ein, was es bedeuten würde, wenn Donald Trump Zugang zu den weltweit größten Ölreserven in Venezuela bekommt. Denn auch das wird uns in 2026 ganz sicher beschäftigen. Ich bin Theresa Brenner. Legen wir los mit der ersten Folge im neuen Jahr.
Das ARD-Klima-Update.
Für diese Folge spreche ich mit Katharina Wilhelm, die mir aus Frankfurt zugeschaltet ist, aus dem Studio des Hessischen Rundfunks. Hallo Katharina und ein gesundes neues Jahr.
Ja, danke, wünsche ich dir auch.
Katharina, vor genau einem Jahr begann das Jahr für die Menschen in Kalifornien mit einer Katastrophe. Dort wüteten nämlich schlimme Waldbrände. Und du hast ja bis vor kurzem dort gelebt und für die ARD auch berichtet. Nimm uns mal mit, wie war das am 7. Januar 2025?
Das waren in L.A. wirklich die schlimmsten und verheerendsten Waldbrände, die man bis dato kannte. Es sind ja 30 Menschen gestorben und 15.000 bis 16.000 Gebäude zerstört worden. Und man erinnert sich ja vielleicht wirklich noch an diese Bilder, ne? Also, dass da wirklich komplette Landstriche weggefegt wurden von so einem richtigen Feuersturm. Und man kennt ja L.A. zumindest so aus Filmen. Wer noch nicht da war, der hat aber bestimmt schon mal irgendwie die Kulisse gesehen am Meer entlang, diese ganzen Villen und so. Und die standen einfach nicht mehr. Da waren nur noch Schornsteine teilweise zu sehen oder so Überreste von Autos. Es war wirklich apokalyptisch, wie eben aus so einem schlechten Hollywood-Film, muss man einfach sagen. Die Vergleiche gab es, klar. Aber es war schlimm. Jeder, der in L.A. mal gelebt hat, der kennt eigentlich gefühlt jemanden, der da sein Haus und Hab und Gut verloren hat. Mir geht das genauso. Deswegen hat mich das auch damals sehr geschockt. Und ich habe einfach ein paar Eindrücke mitgebracht aus den Nachrichten, aber auch von Betroffenen, die ganz kurz mal erzählen.
Fire crews are trying to contain the Palisades fire, which has exploded in size to more than 700 acres.
Everything's just gone. It's heartbreaking.
I'm trying to figure out how to tell my three-year-old that we don't have a home. We don't even know where to go, what to do next.
Ja, also da hört man eben auch zwei betroffenen Familien. Der eine Mann sagt, wir haben eigentlich gar nichts mehr, wir haben alles verloren. Die wühlten sich da gerade so durch die Überreste von dem, was stehen geblieben ist. Und die Frau sagt, wir hören das ja auch wirklich mit sehr betroffener Stimme, dass sie ihrem Kind eigentlich erklären muss, dass sie kein Zuhause mehr haben, dass sie auch keine Schule mehr haben und dass sie gar nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Und das hat wirklich 10.000 Menschen dort betroffen. Und was ich auch rückblickend immer wieder so krass finde, ist, die USA, gerade auch L.A. und Kalifornien, es ist ein hochentwickeltes Land. In Kalifornien haben wir wirklich die besten Brandbekämpfer. Die Menschen sind dort hoch ausgebildet. Es werden noch Millionen da in die Brandbekämpfung gesteckt. Und trotzdem hat es 3 Wochen gedauert, bis sie eben diese verschiedenen Feuer eingedämmt hatten, bis die wirklich gelöscht waren. Es sind ganz schwierige Bedingungen gewesen, muss man natürlich auch sagen, vor Ort. Die Stadt ist ja sehr zerklüftet. Da gibt es Canyons. Man kommt da nicht mit Löschfahrzeugen hin, sondern muss mit Helikoptern oder auch mit Flugzeugen versuchen zu löschen. Das macht es sehr schwer. Es gab auch sehr viel Wind. Aber die Bedingungen waren eben auch leider, ich sag mal, man sagt dann Perfect Storm im Englischen. Mhm. Also die Bedingungen waren für diese Feuer leider zu gut. Ja. Und deswegen sind die eben dann auch wirklich so immens und krass gewesen. Das hatte auch was damit zu tun, dass Wasser nicht so gut im Prinzip vor Ort versorgbar war. Aber insgesamt muss man sagen, die waren einfach machtlos. Es war einfach ein perfekter Sturm an diesen krassen Flammen, an diesen krassen Bedingungen. Und daran hat eben auch teilweise der Klimawandel Schuld.
Das ist nämlich meine Frage. Welche Rolle spielt denn der Klimawandel? Und vielleicht ganz kurz nochmal, was war denn anders als bei vorherigen Waldbränden in der Region?
Man muss sagen, es gab eine Vorgeschichte, die ist vielleicht ein bisschen verrückt, da hole ich jetzt mal kurz aus. Und zwar der Winter davor war sehr feucht. Da hat es viel geregnet, müsste man ja eigentlich sagen, ist ja toll, ein feuchter Winter, gerade für eben eine eher trockene Region wie Kalifornien, super, die Wasserspeicher wurden gefüllt. Ja, gleichzeitig heißt es auch, die Vegetation wächst, das heißt Büsche und Sträucher, Gräser wachsen. Und wenn darauf dann wieder ein sehr trockener Herbst folgt, wie es eben da war, Oktober, November, Dezember waren eher trocken, bis in den Winter hinein ist wirklich wenig Wasser gefallen, dann trocknet diese üppige Vegetation natürlich aus.
Dann gibt es mehr Material zum Abbrennen sozusagen.
Absolut. Es ist einfach Zunder und das fängt dann eben Feuer. Und der Auslöser, man muss das natürlich nochmal ganz deutlich sagen, der Auslöser, die Ursache ist natürlich in dem Sinne nicht der Klimawandel, der hat ja kein Streichholz. Aber Menschen haben Sträucherhölzer, man weiß eben, tatsächlich ein Brand ist ausgelöst worden von jemandem, der das Feuer gelegt hat. Der andere ist wahrscheinlich mutmaßlich, das wird noch ermittelt, über eine Stromleitung. Da gab es einen Funkenflug durch diese starken Winde, ist da ausgelöst worden. Und an diesen verschiedenen Ecken, wo eben dann kleine Feuer entstanden sind, hat aber der Klimawandel wahrscheinlich dazu geführt, durch eben eine sehr üppige, aber auch trockene Vegetation, durch sehr heiße Winde, dass sich dieses Feuer extrem verbreitet hat. Und der Gouverneur von Kalifornien ist ein Demokrat, das heißt, es ist kein Klimawandelleugner, sondern jemand, der das sehr ernst nimmt, der sagt immer wieder, Kalifornien ist wie ein Brennglas. Man kann hier diesen Klimawandel wie ein Brennglas anschauen. Das passiert bei uns teilweise zuerst und passiert auch in anderen Regionen. Und auch das hat er immer wieder betont in der Berichterstattung auch rund um diese Brände jetzt im vergangenen Jahr, dass er gesagt hat, ja, das ist der Klimawandel und wir werden uns leider daran gewöhnen müssen, dass das häufiger vorkommt. Und das sagen eben auch Forscher, die sagen, tatsächlich lässt sich das zurückverfolgen. Es gab eine Studie eines internationalen Forscherteams der World Weather Attribution und die haben gesagt, dass die Brandkatastrophe in und rund um Los Angeles durch den Klimawandel um etwa 35% wahrscheinlicher geworden ist. Und das ist ja schon eine ganze Menge.
Und wir müssen ja auch gar nicht so weit wegschauen, um solche Katastrophen zu sehen. Auch in Europa und sogar auch in Deutschland wüteten 2025 Waldbrände. In Frankreich, in Spanien, in Portugal und auch in Griechenland sind Waldflächen zum Beispiel abgebrannt. Und auch in Deutschland, in Sachsen zum Beispiel, sind Anfang Juli mehr als 3/4 der sogenannten Gore-Scheide abgebrannt. Das ist so ein Waldgebiet da in Sachsen. Und unterm Strich, hatte ich gelesen, hat Europa 2025 so viele und ausgedehnte Waldbrände erlebt wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor 20 Jahren. Rund 1 Million Hektar Fläche sind seit Jahresbeginn verbrannt. Und das ist tatsächlich trauriger Rekord. Allein in Deutschland heißt es, sind 2025 fast 10-mal mehr Flächen verbrannt als normal. Also Waldbrand, Riesenthema im letzten Jahr.
Absolut. Ja, auch zum Beispiel Spanien. Ne? Das waren ja auch da die verheerendsten, die schlimmsten Waldbrände seit Aufzeichnung. Und auch ein Faktor ist natürlich da wieder der Klimawandel. Denn Teile von Europa waren sehr, sehr trocken und sehr, sehr heiß. Es gab ja richtige Hitzerekorde bei uns. Zum Beispiel in der Türkei 50,5 Grad Celsius, absoluter Hitzerekord. So heiß war es bei uns nicht, aber wir haben im Juni ja auch gespürt, dass eben die Temperaturen in die Höhe geschnellt sind. Wir hatten Ende Juni auch so ein 3-4 Tage andauernden Hitzerekord in Deutschland. Und diese Szenarien, also es ist sehr heiß, es ist sehr trocken und das kann eben auch verheerende Waldbrände auslösen. Das ist ein Szenario, an das wir uns leider irgendwie gewöhnen müssen. Ich habe dazu auch damals gesprochen mit Thomas Hickler, der ist Ökosystemforscher aus Frankfurt. Und der hat gesagt, ja, es ist ein Szenario, mit dem wir in Zukunft leben müssen.
Weil die Wahrscheinlichkeit von extrem heißen und trockenen Sommern mit dem Klimawandel zunimmt. Und es ist auch sehr eindeutig, dass sich das wetterbedingte Brandrisiko in fast überall in Europa in den letzten Jahrzehnten erhöht hat. Und wir wissen auch von Analysen von Klimamodellen für die Zukunft, dass das auch so weitergehen wird.
Und ich habe auch noch eine ganz krasse Zahl. Britische Forscher, die haben errechnet, dass im Sommer 2025 16.500 Menschen in Europa an den Folgen von Hitze gestorben sind. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen.
Das sind tatsächlich erschreckende Zahlen. Also das war ein großes Thema und ist jetzt eine doofe Überleitung, aber wenn man es ein bisschen flapsig sagt, dann gab es eigentlich auch das Gegenteil vom Waldbrand. Überschwemmungen waren nämlich auch Thema in 2025. Auch da gab es mehrere große Katastrophen zu verzeichnen.
Ja, und klar, man kann nicht alles nennen, aber vielleicht mal so ein kleines Schlaglicht. Im Frühling war auch wieder Europa sehr betroffen mit ganz heftigen Überschwemmungen in Italien, in Spanien, Westbalkan, auch Österreich war ja in Teilen betroffen. Und dann im Sommer gab es in Indien und rund um Pakistan eine ganz große Überschwemmungskatastrophe. Da sind wirklich hunderte Menschen gestorben nach Sturzfluten. Und auch hier habe ich einfach mal ein bisschen geguckt, dass wir uns mal reinhören können, wie es den Menschen da vor Ort ging.
Anfangs war es nur eine kleine Überschwemmung, nichts Ungewöhnliches. Die Leute dachten, es handelt sich um das übliche Wasser bei viel Regen. Aber innerhalb von Sekunden schwoll es an und wir konnten uns kaum noch in Sicherheit bringen. Diese Katastrophe hat unser Dorf in einen Friedhof verwandelt. Wir haben alles getan, was wir konnten, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen. Wir haben mindestens 25 Leichen geborgen und zu den Krankenwagen gebracht und etwa 50 Verletzte versorgt.
Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal eindrücklich, dass die Leute dort sagen, wir haben erst gedacht, es ist das Übliche. Mhm. Also es ist nicht unüblich, genauso wie Feuer in gewissen Regionen nicht unüblich sind. So sind auch starke Regenfälle oder Überschwemmungen nicht ganz unüblich in vielen Regionen. Aber was eben der Klimawandel oder was uns die Forschung sagt, was der Klimawandel verstärkt, sind halt diese Extremsituationen und vor allem die Häufigkeit dieser extremeren Situationen, dass diese Abstände immer kürzer werden. Und was jetzt zum Beispiel in dieser Region in Indien und Pakistan dazu kam, also im Himalaya-Gebirge, dass da auch sehr viel abgeholzt wird. Das heißt, dass zum Beispiel die Erde dann keinen Halt mehr hat, wenn große Wassermassen drauf stürzen und dass eben dann zum Beispiel Schlamm und Geröll einfach nach unten stürzen und ganze Dörfer unter sich begraben können. Das ist natürlich auch wahnsinnig gefährlich, die Situation. Mhm. Und vielleicht nochmal ein kleiner Blick, jetzt Indien, Pakistan, zurück wieder in die USA, von wo wir gekommen sind. Texas war natürlich auch im Sommer ein großes Thema. Da gab es ja auch Sturzfluten und da ist ja ein Feriencamp unter Wasser geraten. 132 Menschen sind damals ums Leben gekommen, viele davon Kinder. Da gab es auch ganz viele Diskussionen zum Thema Schuldfrage. Da ging es auch wirklich darum, sind wir rechtzeitig gewarnt worden oder warum wussten ja die Wetterstationen nicht, dass da so immense Regenmassen auf uns zukommen. Mhm. Und das ist tatsächlich nochmal ein größeres Thema gewesen.
Generell kommen wir auf die USA auch nochmal zu sprechen. Wir schauen auf die Amtseinführung von Donald Trump im Januar 2025, wenn es dann um die Klimapolitik geht. Und Donald Trump hat natürlich auch dieses Jahr wieder, wie soll man sagen, mit einem Paukenschlag eigentlich begonnen, indem er Venezuela angegriffen hat. Diese ganze Komplex rund um die Ölförderung in Venezuela, auch das wird dann später im Teil mit Claudia Kempfert nochmal Thema sein. Aber lass uns nochmal bei 2025 bleiben und einen Blick auf die Temperaturen werfen. Ich weiß noch, dass es im Januar zum Beispiel teilweise extrem mild war. Also der Deutsche Wetterdienst hat die Daten zusammengetragen und da gab es zu Jahresbeginn im Januar schon Höchstwerte von über 18 Grad. In Bayern, in einem kleinen Ort, Bad Kohlgrub, hatte ich gelesen, wurden 18,9 Grad gemessen. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es ist auch nicht normal, dass es so warm ist, oder?
Nee, und tatsächlich war das geprägt von so Schwankungen das vergangene Jahr. Also es gab eben einen eher milden Winter, also eigentlich kann man sagen ein zu warmer Winter. Dann hat sich das Ganze wieder so ein bisschen angepasst. Dann gab es aber auch eben diese Hitzeepisoden im Sommer. Und ich habe mit Forschern gesprochen, um einfach mal zu erfahren, wie war denn jetzt eigentlich temperaturmäßig 2025 von 2024? Wissen wir ja, dass das wärmste Jahr seit Wetteraufzeichnung war. Und Carlo Buontempo, der Direktor vom EU-Klimawandeldienst Copernicus, hat gesagt, naja, wir haben noch nicht alle Daten erfasst, klar, das kommt so Mitte Januar, aber wir können schon sagen, wahrscheinlich war 2025 das zweit- oder drittwärmste Jahr überhaupt. Aber er sagt, eigentlich ist es auch ganz egal, auf welchem Treppchen sozusagen 2025 landet. Das Besorgniserregende ist, dass in den letzten 11 Jahren, dass das die wärmsten Jahre seit Wetteraufzeichnung waren.
This is more than just a statistical oddity.
Das ist mehr als nur eine statistische Kuriosität oder eine zufällige Schwankung. Es ist ein klarer Hinweis darauf, dass diese extremen Hitzewellen, diese extremen Temperaturen das Ergebnis einer allmählichen, aber stetigen Erwärmung des Klimasystems sind. Und wir werden in Zukunft mit Sicherheit immer mehr solcher Rekorde sehen.
Das hört sich alles schrecklich an und eigentlich haben wir jetzt sehr oft immer wieder das Gleiche gehört. Das passiert öfter und öfter und öfter. Deprimierend auf der einen Seite, auf der anderen Seite hat mir Buontempo auch ganz klar gesagt, dass es eigentlich ein Vorteil ist, dass die Klimaforschung sehr weit ist und dass wir sehr gute Modelle haben, dass wir sehr gut errechnen können, was eigentlich auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Und das ist ein wahnsinniger Vorteil, weil viele Sachen können wir gar nicht, kann ich beurteilen, welche Kriege es gibt, Arbeitslosigkeitenquote, was weiß ich, wissen wir nicht. Klima können wir berechnen. Und er sagt, mit diesem Wissen können wir uns vorbereiten. Und zwar können wir versuchen, uns besser zu schützen gegen eben extreme Wetterereignisse. Aber natürlich können wir auch immer noch etwas tun, um die Klimaerwärmung zu begrenzen. Und das ist ja immer noch eines der wichtigsten Ziele, wenn man über das Thema Klimawandel spricht, dass wir eben nicht wollen, dass die Erde sich noch weiter erwärmt.
Damit können wir mal zur nächsten Rubrik sozusagen kommen, Klimapolitik in 2025. Auch da hat sich ja viel getan. Was würdest du sagen, was sind so die großen, wichtigsten Etappen im vergangenen Jahr gewesen?
Ja, kommen wir an den USA natürlich überhaupt nicht dran vorbei, ist ganz klar. Mit der Wahl von Donald Trump hat sich eigentlich auch entschieden, dass die USA sich erstmal wieder gegen eine Klimapolitik oder gegen eine progressive Klimapolitik gestellt hat. Hat ja mit Amtsantritt, ist er ja gleich wieder aus dem Pariser Klimaabkommen raus und hat auch sehr klar gesagt, was er will, nämlich Drill, Baby Drill. Also er möchte nach Öl bohren. Das war für ihn ein ganz großes Thema, nach Alaska, die Naturschutzgebiete. Es geht natürlich um Kohle, die Kohlegebiete, Abbaugebiete in den USA, die sollen gefördert werden. Da gab es ganz viele Versprechungen, die er eben auch einlösen möchte gegenüber seinen Wählern. Und es wird eben auf Kohle gesetzt, auf Erdöl gesetzt und die Wissenschaft, das finde ich ehrlich gesagt am drastischsten, die Wissenschaft ist unter Druck geraten. Mhm. Denn Forscherteams, Wissenschaftler, Universitäten, die haben wirklich wie so eine Art Katalog bekommen von Wörtern, die schwierig sind für sie und haben die tatsächlich vehement ersetzt. Also Klimawandel zum Beispiel war ein Unwort sozusagen und hat man versucht, kreativ in wissenschaftlichen Publikationen anders zu benennen. Denn Folge ist tatsächlich, wenn man zu sehr in Richtung Klimapolitik und Wissenschaft und Forschung geht, dass dort Gelder gekürzt werden, weil Donald Trump, man muss es so deutlich sagen, ein Klimawandelleugner ist. Und die Folgen sind für uns eben auf der ganzen Welt fatal, denn wenn dort eben Institute geschlossen werden oder Forschungsgelder gekürzt werden, so wie es der Fall ist, dann leiden wir alle darunter, weil wir die Daten aus den USA natürlich brauchen. Dort gibt es brillante Forscher, wir brauchen eben auch diese ganzen Forscherteams. Die können wir natürlich zu uns nach Europa holen, das ist die eine Methode, aber trotzdem, das, was die dort geleistet haben, ist wichtig für uns und für die Klimawandelerkenntnisse. Und das ist natürlich dann doch besorgniserregend.
Das ist also international sicher eine der wichtigsten Entscheidungen in Sachen Klimapolitik, eine der wichtigsten Wahlen. Aber auch hier in Deutschland haben wir ja gewählt. Im Februar 2025, da gab es dann die vorgezogene Bundestagswahl. Und im Bundestagswahlkampf war die Klimakrise eigentlich kaum Thema. Es wurde eben wirklich viel überlagert von den Themen Migration und Wirtschaft. Und die Klimakrise ist so ein bisschen hinten runtergefallen. Und inzwischen regieren also Union und SPD ja gemeinsam in einer sehr, sehr kleinen, großen Koalition. Und es gibt Kritik an dieser abgeschwächten Klimapolitik. Was ist da der Tenor aus dem vergangenen Jahr?
Ja, zum Beispiel hat der Expertenrat für Klimafragen kritisiert, dass der Koalitionsvertrag kaum Impulse für die Klimaziele zum Beispiel bis 2030 ausgeben würde. Die Ampel als ein Beispiel hat ja gesagt, Kohleausstieg idealerweise bis 2030, jetzt heißt es eher 2038. Es gab ganz viel Kritik an Katharina Reiche, der Wirtschaftsministerin, weil der eben nachgesagt hat, sie hat eine zu starke Nähe zur Gaslobby, hat sich darin auch ausgedrückt, dass es wohl den Wunsch gibt, die Gaskraftwerke ja weiter auszubauen, aber bei der Energiewende so eine kleine Bremse einzulegen. Da gab es auch viel Verunsicherung, also was die Förderung von Solarenergie zum Beispiel angeht, dass das gekürzt wird. Das Heizungsgesetz war natürlich auch etwas, was auf dem Prüfstand stand. Da hat ja zum Beispiel CDU, CSU erstmal klar gesagt, das kassieren wir oder es wird abgeschafft. Jetzt heißt es, wir verändern das in 2026. Aber es gab einfach viel Verunsicherung, was das für die Energiewende bedeuten wird. Und diese Fragen oder Fragezeichen sind immer noch nicht ausgeräumt. Und auch das ist kein gutes Signal. Es ist auf jeden Fall keine progressive Klimapolitik, die diese Bundesregierung fährt.
Das heißt, wenn man 2025 Revue passieren lässt, dann bleiben ja wie so oft viele negative Dinge hängen. Es hat sich aber auch was bewegt in Sachen Klimaschutz und wir wollen jetzt mal ein bisschen getreu unserem Podcast-Motto vom Problem zur Perspektive auch auf Positives schauen. Also was würdest du denn sagen, sind deine Top 3 der positiven Klimaentwicklungen, Klimanachrichten aus dem vergangenen Jahr?
Also eigentlich ganz klar, dass weltweit die erneuerbaren Energien zugelegt haben. Also seit 2050, da gab es eine Studie, hat sich der weltweite Anteil der Stromerzeugung aus Solar- und Windenergie verdreifacht. Das ist natürlich super und zeigt eben auch, dass es überzeugend ist, erneuerbare Energien zu fördern und eben Strom daraus zu generieren. Gefreut hat mich auch, dass es Positives beim Tierschutz gab, beispielsweise den Schutz der Haie. Und die EU hat auch ein Abkommen zum Schutz der Hohen See ratifiziert. Das heißt, es geht einfach insgesamt um einen besseren Schutz der Meere. Und das ist natürlich auch wichtig für unser Klima. Und dann als letztes hat sich gezeigt, wenn ich als Einzelner etwas tun will, dann zahlt sich das auch aus, und zwar in Form von diesen Klimaklagen. Da haben sich ja kleinere Gruppen zusammengetan, zum Beispiel diese Schweizer Seniorinnen. Die haben ja einen Sieg errungen tatsächlich vor dem Gerichtshof für Menschenrechte, haben gesagt, die Schweiz tut nicht genug für den Klimaschutz, haben erstmal Recht bekommen. Und in Hamburg gab es zum Beispiel auch einen großen Klimaentscheid. Auch der war erfolgreich. Und ich finde, das zeigt immer wieder, wenn ich mich engagieren will, und ich finde eine Gruppe, die das auch so sieht, dann lohnt es sich tatsächlich auch vor Gericht dafür zu streiten.
Das heißt also, es war natürlich nicht alles schlecht, aber es gibt für 2026 trotzdem noch viel Luft nach oben, weil da vieles eben entschieden werden muss und jetzt die Weichen gestellt werden. Welche Neuerungen kommen denn 2026 auf uns zu?
Gibt es natürlich viele. Ich versuche mal ein paar wenige rauszupicken. Großes Thema ist natürlich jetzt noch im Winter die Heizperiode. Und da fragen sich natürlich viele, wie sieht es denn eigentlich aus mit dieser Wärmepumpe? Wird das jetzt weiter gefördert oder nicht? Die klare Antwort ist ja, die wird erstmal weiter gefördert. Es gibt aber so gewisse Anpassungen, also zum Beispiel, dass leisere Anlagen bevorzugt werden bei der Förderung. Aber es gibt auch tatsächlich richtig Abschaffungen. In Hamburg zum Beispiel werden Stromdirektheizungen verboten, weil die zu ineffektiv sind. Und auch bei den Öfen gibt es insgesamt strengere Regeln. Und das ist interessant, vielleicht für den Hinterkopf, weil sukzessive Heizen mit eben zum Beispiel Öl und eben anderen ja klimaschädlicheren Mitteln teurer werden wird. Und das hat einfach was damit zu tun mit dem CO2-Preis, der jetzt wahrscheinlich in 2026 auch teurer werden könnte und auf jeden Fall sukzessive in den nächsten Jahren teurer wird. Heißt für uns, macht vielleicht Sinn, sich nochmal ums Thema Heizen zu kümmern und auf klimafreundlichere Alternativen umzusteigen.
Und jetzt hast du ja umfassend recherchiert zu diesen Themen und hast auch noch mehr Interessantes entdeckt, an dem man eigentlich 2026 nicht vorbeikommt, oder? Was uns ganz konkret betrifft.
Ja, und es sind, glaube ich, Themen, die viele nicht auf dem Schirm haben. Interessant für zum Beispiel Leute, die Elektroautos haben. Ab dem 1.1., das ist ja schon jetzt, ist das sogenannte bidirektionale Laden erlaubt. Es klingt sehr kompliziert, heißt sehr vereinfacht. Man kann in zwei Richtungen laden, man kann sein Auto quasi als ja große Batterie nutzen. Und das kann eben interessant sein, um ja Solaranlagen attraktiver zu machen, weil ich sozusagen Strom speichern kann in meinem Auto und dann später wieder zurückgebe in meinen eigenen Stromkreislauf, um vielleicht eine Wärmepumpe zu nutzen. Und das andere Thema ist das sogenannte Energy Sharing. Das kommt wahrscheinlich Mitte 2026 wegen einer EU-Regelung auf uns zu und heißt vereinfacht, wenn ich mit meiner Solaranlage Strom gewinne, dann muss ich das nicht immer unbedingt einspeisen, wenn ich zu viel Strom habe, sondern ich kann es auch an meinen Nachbarn verkaufen. Vielleicht zu einem etwas höheren Preis als im Markt, aber der Nachbar kriegt vielleicht etwas günstigeren Strom ab. Das war bislang verboten, aber soll jetzt möglich werden. Und das hat ganz, ganz, ganz viel tolles Potenzial.
Das war jetzt eine Menge Stoff, sowohl was den Rückblick als auch den Ausblick angeht. Und diese beiden letzten Themen, bidirektionales Laden und auch das Energy Sharing, das bespreche ich gleich nochmal mit Claudia Kempfert. Dankeschön dir erstmal, Katharina. Wir haben uns hier nicht auf Vollständigkeit geeinigt sozusagen, sondern ein bisschen versucht, uns auf die interessantesten und wichtigsten Aspekte zu beschränken. Also vielen Dank für deine Recherche zu diesem Thema.
Bitteschön, gerne.
Und bevor ich mit Claudia Kempfert auf die aktuelle Situation in Venezuela eingehe, an dieser Stelle noch zwei Hinweise. Wer keine Updates zum Klimawandel verpassen möchte, dem empfehle ich unseren Newsletter, passend zum Podcast, das ARD-Klima-Update zum Lesen. Wer aktuelle Infos, Grafiken und Termine gerne einmal pro Woche per Mail bekommen möchte, kann sich einfach über den Link in den Shownotes anmelden. Und wer noch mehr hören möchte, dem empfehle ich unseren ARD-Podcast 15 Minuten von der Tagesschau. Die Klimakrise ist ja nur eine Herausforderung von vielen. Und wer sich manchmal fragt, was mache ich jetzt mit den ganzen Krisen und Problemen, findet in diesem Podcast Antworten. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen erscheint, wie es der Name schon sagt, morgens und schaut genau wie wir immer wieder darauf, wie können wir mit Herausforderungen umgehen? Was könnten pragmatische Lösungen sein? Und das wirklich unterhaltsam und alltagsnah mit Beispielen von Menschen, die auch was zum Thema zu sagen haben. Und die beiden Hosts zeigen dann auch ganz konkrete Beispiele. Wo in Deutschland können wir uns etwas abgucken? Und wenn etwas Wichtiges und Großes auf der Welt passiert, dann verpasst ihr das mit diesem Podcast nicht. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen ist also eine wirklich gut investierte Viertelstunde, die euch kurzweilig informiert und mit neuen Perspektiven in den Tag bringt. Auch diesen Link findet ihr in unseren Shownotes. Jetzt spreche ich mit Claudia Kempfert. Sie leitet am DIW in Berlin die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt. Hallo zu Ihnen, Frau Kempfert, und erstmal ein gesundes neues Jahr auch für Sie.
Hallo Frau Brenner und ich wünsche Ihnen auch ein frohes neues Jahr.
Donald Trump bringt unsere Planungen etwas durcheinander. Wir schauen uns gleich das bidirektionale Laden und auch Energy Sharing genauer an, aber lassen Sie uns kurz auf das eingehen, was in Venezuela passiert ist. Die politische Einordnung findet an anderer Stelle statt, aber ich würde gerne tatsächlich von Ihnen wissen, was passiert denn jetzt, wenn Donald Trump Zugang bekommt zu diesen ja weltweit größten Ölreserven von Venezuela? Kann er diese Menge an Öl gewinnen und dann den Markt damit fluten?
Ja, fluten würde ich jetzt nicht sagen, aber hier geht es vor allen Dingen auch um machtpolitischen Einfluss. Also wenn man mal auf die nackten Zahlen guckt, die Ölförderung in Venezuela ist von früher von rund 3,5 Millionen Barrel pro Tag auf zuletzt 1,1 Millionen Barrel gefallen. Das ist nicht sonderlich viel, etwa 1% der weltweiten Förderung und die Raffinerien, das ist alles runtergewirtschaftet. Also da gibt es jetzt keine stabile Grundlage auch für so einen schnellen Neustart an der Stelle. Aber ich würde sagen, diese Ankündigungen, die Trump da auch macht, sind weniger klassische Energie- oder Wirtschaftsinteressen oder als solche zu verstehen, sondern eher ein geopolitisches Signal. Hier geht es um Einfluss, hier geht es um Kontrolle, hier geht es auch um Kontrolle über strategische Ressourcen und auch um Machtprojektionen in ganz Lateinamerika. Denn ökonomisch ergibt das so begrenzt Sinn. Also der Weltölmarkt ist derzeit gut versorgt, die Preise sind relativ niedrig und andere Förderländer verfügen auch über ungenutzte Kapazitäten. Also das Interesse an diesem Öl in Venezuela ist da ja weniger marktgetrieben, würde ich sagen, als machtpolitisch motiviert. Also wer da Zugriff hat auf Ressourcen, der hat auch diesen geopolitischen Einfluss.
Und wie genau äußert sich aber dieser geopolitische Einfluss, wenn man die Kontrolle über das Öl hat?
Na, kurzfristig würde ich sagen, es ist nicht realistisch, dass da wirklich was gefördert wird. Also selbst wenn jetzt bei Milliardeninvestitionen würden, wird es jetzt erstmal noch mal einige Jahre dauern, bis die Förderung wirklich nennenswert steigt. Aber es geht ganz klar darum, andere Machtkonstellationen hier zu kreieren. Schauen wir auf China, die ja eher auf Elektromobilität schauen. Da will man auf jeden Fall den Chinesen den Markt verderben, wenn man noch mehr Öl fördert. Und China ist auch das Land, was am meisten Öl aus Venezuela kauft. Mhm. Es geht um Russland. Wenn die Preise niedriger sind, dann will man auch da schaden. Also hier geht es um ganz klare Machtprojektionen. Ja.
Und kann es auch sein, dass Trump damit sozusagen die erneuerbaren Energien irgendwie versucht, vom Markt zu verdrängen? Weil wenn Öl natürlich perspektivisch immer günstig bleibt, ist es ja vielleicht teurer auf erneuerbare Energien umzusteigen, als einfach sehr günstiges Öl zu kaufen.
Ja, also da steckt Geopolitik auch im Hintergrund. Niedrige Ölpreise schwächen ja nicht nur Russland, sie schwächen auch die Geschäftsmodelle für erneuerbare Energien. Sie schwächen vor allen Dingen auch die Geschäftsmodelle Chinas, die ja auf Elektromobilität und erneuerbare Energien setzen. Und das soll hier ganz klar torpediert werden, weil aus Klimaschutzgründen ist das hochproblematisch, was hier passiert. Neue und ausgeweitete fossile Projekte verlängern die globalen Abhängigkeiten von Öl und bremsen Investitionen in erneuerbare Energien. Also auch die Internationale Energieagentur hat ja deutlich gemacht, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen können, wenn wir neue Ölförderungen anstreben oder machen. Also eine stärkere Ölförderung in Venezuela ist daher keine Lösung weder für die Energieprobleme noch für die Klimaprobleme, sondern die sollen wirklich bestehende Strukturen verfestigen.
Sie haben gesagt, es wird eine Weile dauern. Kurzfristig wird das nicht passieren mit der Ölförderung. Also wir schauen trotzdem mal, was sich da in 2026 tut. Und es wird uns sicher in diesem noch ganz frischen Jahr länger beschäftigen. Lassen Sie uns jetzt auf erfreulichere Themen gucken, kann man eigentlich sagen. Auf Neuerungen, die jede Bürgerin und jeden Bürger ganz konkret betreffen. Wir wollen uns mal das bidirektionale Laden etwas genauer angucken. Vielleicht können Sie noch mal erklären, wie das eigentlich technisch funktioniert. Weil ich habe mich gefragt, jede Powerbank, die man so fürs Handy zum Beispiel benutzt, kann doch Strom speichern und wieder abgeben. Was ist jetzt so innovativ an diesem bidirektionalen Laden?
Ja, das Innovative an diesem bidirektionalen Laden ist wirklich, man kennt das Grundprinzip, da haben Sie recht, die Dimension ist neu. Das E-Auto speichert so viel Strom wie mehrere Haushaltsbatterien in Summe. Also beim bidirektionalen Laden kann dieser Strom im eigenen Haushalt, im Gebäude, aber auch perspektivisch sogar im Stromnetz genutzt werden. Und innovativ ist das vor allen Dingen aus Systemsicht. Also wir integrieren Millionen dezentrale Speicher in ein Energiesystem, das künftig stark ja auch auf Wind- und Solarenergie setzen wird und dadurch geprägt ist. Und diese Flexibilität, die ist entscheidend, auch um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und da braucht man keine neuen fossilen Kraftwerke, aber auch keine neuen Atomkraftwerke, auch keine kleinen, die angeblich ja so innovativ sind. Die braucht man dann nicht mehr.
Und welches Potenzial, würden Sie sagen, liegt in dieser Neuerung seit dem 1.1.?
Also das Potenzial ist groß. Also wenn man sich anschaut, jetzt sind ja diese rechtlichen Hürden abgebaut. Also beziehungsweise bisher war es ja so, dass der Strom, der ins E-Auto geladen und später wieder genutzt oder ins Netz zurückgespeist wurde, mehrfach belastet wurde durch Netzentgelte oder auch Abgaben und Umlagen. Und das auch nicht rechtlich klar getrennt wurde zwischen Verbrauch und Zwischenspeicherung. Das hat sich ja nun geändert mit dieser Gesetzesänderung. Also E-Autos gelten jetzt beim bidirektionalen Laden als Speicher, nicht als zusätzlicher Verbraucher oder auch als Erzeuger. Und dadurch entfällt diese Doppel- und Mehrfachbelastung. Also ab 2026, also ab jetzt, wird das bidirektionale Laden wirtschaftlich sinnvoll für die Haushalte, aber gerade auch für das Energiesystem. Und deswegen sind da große Innovationen drin und Menschen, die das nutzen können, auch sehr finanziell davon profitieren. Ja, also da gibt es ja Projektionen, das bis zu über 1.000 Euro pro Jahr, wenn man es nutzen würde, da an Geld eingenommen werden kann.
Und welche Voraussetzungen brauche ich dafür ganz konkret? Also ich brauche ein E-Auto, das ist klar, aber was muss ich jetzt für Vorkehrungen treffen, damit ich das nutzen kann und im besten Fall 1.000 Euro im Jahr rausschlagen kann?
Ja, oder sogar noch mehr gibt es manche Studien, aber das wird man sehen. Also es braucht drei Ebenen. Einmal die Technik, das haben Sie gerade schon genannt, die Infrastruktur, aber letztendlich auch die Regeln. Also technisch muss das E-Auto bidirektionales Laden können, also unterstützen, was noch nicht bei allen Modellen auch wirklich der Fall ist, aber zunehmend ja auch Standard wirkt. Man braucht diese Wallbox, die Sie schon angesprochen haben, die den Stromfluss steuert. Am besten noch in Kombi mit einer Photovoltaikanlage, weil dann der eigene Solarstrom gespeichert werden kann und dann auch zeitversetzt genutzt werden kann, aber es sind auch digitale Stromzähler notwendig, variable Tarife und auch eben die regulatorischen Vorgaben, die man jetzt einführen wird. Also ohne all das bleibt das bidirektionale Laden eher so eine Einzellösung.
Okay, also da muss man ein paar Vorkehrungen treffen. Wenn das dann aber klappt und man kann Strom speichern, dann, und damit kommen wir zu einem anderen Thema, was wichtig wird in 2026, dann kann man das künftig auch sozusagen mit seiner Nachbarin oder seinem Nachbarn teilen. Wir sprechen über das Energy Sharing. Können Sie auch noch mal da erklären, was ist daran neu? Also darf ich Stand jetzt privat erzeugten Strom nicht einfach so mit anderen Menschen teilen und den weiterverkaufen?
Das geht noch nicht. Also rein theoretisch wäre es machbar, aber rechtlich ist es eben noch sehr stark eingeschränkt. Also es gibt im Moment so Mieterstrommodelle und einzelne Pilotprojekte, aber oft sind die bürokratisch, auch sehr komplex, wirtschaftlich wenig attraktiv. Und dann gibt es Abgaben, Umlagen, komplizierte Vertragskonstruktionen. Also dieses Energy Sharing, das soll jetzt wirklich so einen Paradigmenwechsel ermöglichen, wird ja auch in vielen Ländern schon gemacht. Also weg von Sonderlösungen hin zu einfacher, lokaler und gemeinschaftlicher Nutzung. Und deswegen ist das schon sehr sinnvoll. Es geht jetzt um die konkrete Ausgestaltung, also dass man dann nicht nur so ein Nischenmodell hat, sondern dass man es wirklich dann auch in der praktischen Umsetzung im Alltag nutzen kann. Ja.
Und können Sie da auch noch mal ganz praktisch erklären, wie das dann abläuft? Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Wenn ich eine PV-Anlage habe und zu viel Strom erzeuge, den ich nicht brauche, wie kommt dann der überschüssige Strom gezielt zum Nachbarhaus?
Also physikalisch fließt der Strom immer lokal. Also neu ist jetzt diese digitale Zuordnung. Also über intelligente Stromzähler wird erfasst, wer Strom erzeugt und wer ihn verbraucht. Eine Energiegemeinschaft oder eine Plattform, die rechnen das dann automatisiert ab. Und für die Nutzerinnen und Nutzer soll das möglichst unsichtbar sein, auch im Hintergrund laufen. Also gerade in Mehrfamilienhäusern oder in Quartieren kann dieses Energy Sharing dann auch tatsächlich die Stromkosten senken und die Teilhabe an der Energiewende ermöglichen. Und genau das ist ja das Neue daran. Das halte ich auch für absolut sinnvoll. In vielen Ländern in Europa wie Spanien, Portugal, Österreich, die nutzen das ja schon sehr lange, haben da sehr gute Erfahrungen gemacht. Und das kann letztendlich auch dazu führen, dass die Energiewende sozial gerechter wird. Netzdienlich, aber auch letztendlich wirtschaftlich attraktiv.
Und jetzt hatten Sie ja gesagt, das gibt es in vielen europäischen Ländern schon. Das basiert ja auch auf einer EU-Verordnung. Hinkt Deutschland hinterher, weil es das hier im Stand jetzt noch nicht gibt?
Deutschland hängt enorm hinterher, weil es das hier noch nicht gibt und hätte es auch schon längst umsetzen müssen. Das ist ja genau das Problem, also dass wir da viel zu spät dran sind, uns da unheimlich quälen. Wie immer, Deutschland ist da sehr bürokratisch und muss alles im Detail durchdeklinieren. Ja, es geht ja auch um Datenschutz und so weiter, aber es fehlt die Digitalisierung, es fehlen die Smart Meter, also die ganzen auch Möglichkeiten, die man dazu braucht und diese Flexibilität, die man da braucht, gerade bei hoher Stromnachfrage und bei Wind und Solar kann das eben die Netze auch wirklich stabilisieren und die Kosten senken und auch gerade den Bedarf von fossilen Reservekraftwerken reduzieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass es sehr koordiniert und netzdienlich eingesetzt wird. Und die Potenziale, die wissen wir, sind riesig groß. Und deswegen wäre das so sinnvoll, dass man da auch entsprechend das theoretische Potenzial in der Praxis umsetzt.
Und kurze Frage noch zum Schluss. Das kommt ganz sicher in 2026 oder kann es auch sein, dass das nochmal vertagt wird?
Also die Aussage vom Ministerium ist, dass es in 26 kommen soll. Also es ist immer noch in der Frage der konkreten Ausgestaltung, wie hoch sind die Netzentgelte, welche Abgaben fallen an, wie einfach ist die Messung und die Abrechnung. Damit ist die praktische Umsetzung im Alltag noch immer nicht ganz gelöst. Aber Deutschland hat gesagt, oder das Umweltministerium hat gesagt, es soll wirklich 26 kommen. Politisch ist es klar, bei der Umsetzung kann sich vielleicht noch einiges verschieben. Hier geht es um Details im nationalen Recht und auch die Digitalisierung ist entscheidend. Und mein Plädoyer an dieser Stelle, wie immer, die erneuerbaren Energien, der Ausbau ist entscheidend, soll nicht ausgebremst werden. Es gibt ja Hinweise, dass der Einspeisevorrang abgeschafft werden soll. Das wäre kontraproduktiv. Also da gibt es noch einige Hürden. Der Zeitplan kann sich vielleicht verschieben. Es gibt immer noch Interessenlagen. Ich hoffe endlich, dass es 26 kommt.
Dann werden wir das im Blick behalten, ob sich diese Hoffnungen von Ihnen erfüllen. Dankeschön an dieser Stelle, Frau Kempfert, für Ihre Einschätzungen, für die Informationen und bis zum nächsten Mal.
Ich danke Ihnen, Frau Brenner, freue mich auch auf das nächste Mal.
Damit sind wir am Ende dieser ersten Folge vom ARD-Klima-Update im neuen Jahr. Wer Hinweise oder Anmerkungen oder auch Kritik hat, der kann sich gerne melden per Mail an klimaupdate@ard.de. Ich bin Theresa Brenner und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.